Grundlos gute Laune wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe.
1-2, 1-2, bei mir läuft's.
Den Eindruck habe ich aber auch.
Und es ist, ja, und es, ich habe noch 166 Stunden frei auf der Karte, auf der Speicherkarte.
Das müsste für uns zwei reichen.
Meinst du, dass wir es heute hinkriegen?
Kurze Frage.
Ja.
Was bedeutet das, wenn einem schwindelig ist, während man auf dem Boden liegt, aber nicht besoffen ist?
Das könnte sein, dass sich die Wohnung dreht und du merkst es nur nicht.
Du meinst, es ist einfach nur die Erdumdrehung.
Ja, genau, dass du auf einmal mehr spürst, wie diese Erde sich dreht und das dann bei dir, vielleicht bist du da sehr sensibel für die Erddrehung. Nee,
ich habe es heute Morgen mit Dr. Google rausgefunden.
Achtung.
Meine Kristalle im Ohr haben sich verschoben.
Nein.
Ja.
Die Ohrkristalle? Ist das das, was man in diesen ganzen Läden kaufen kann, in diesen Reformhäusern, diese Lampen, die von innen angeleuchtet sind?
Genau.
Sind das diese Ohrkristalle?
So eine Art Lavalampe fürs Ohr. So, ja. Und die hat sich bei mir verschoben und deswegen ist mir jetzt im Bett immer schwindelig.
Gut, dass wir nicht im Liegen aufnehmen.
Das warst du.
Hier ist die 57. Ausgabe von Grundlos Gute Laune. Nach einer Woche Pause halten unsere zwei Schmunzelhasen ihre Näschen wieder in die steife Brise des Zeitgeschehens. Unser Oberthema heute, ein echter Dauerverbrenner, Regierung im Krisenmodus. Die Schwarzen sehen rot und die Roten sehen schwarz. Und auf der Suche nach Durchblick sind Tobias Mann und Philipp Simon.
Herzlich willkommen da draußen und vielen Dank an unseren Professor Dr. Schatzepoppes. Hat er wieder gut gemacht.
Und weißt du was? Nach unserem kurzen Osterurlaub starte ich mit einem richtig dicken Kompliment ein. Ich finde, du siehst diese Woche wirklich wahnsinnig erholt aus. Also ich möchte ja fast schon sagen, du siehst aus wie 16. Also während du meinst, ich dich bisher inhaltlich nicht für voll genommen habe, kann ich dich jetzt nicht mal mehr äußerlich für voll. Nein, aber mal ehrlich, was hast du gemacht? Hast du irgendwie Gesichtscreme drauf? Du siehst unglaublich jung und erholt aus.
Ich weiß auch nicht, woran. Ich habe eigentlich ziemlich schlecht geschlafen.
Wirklich?
Ja, aber das ist, wenn ich dich sehe. Du bist ja für mich wie ein Jungbrunnen.
Hast du wieder
und es
geträumt?
Kann natürlich sein, dass ich dir die Energie entziehe und dir deswegen irgendwie beim Liegen schwindelig wird.
Das sagst
kann,
du mir gerade auf verschiedenen Wegen, dass ich scheiße aussehe, oder?
Nein. Nein, nur weil du vorhin ja berichtet hast von dieser Problematik mit dem Schwindel. Vielleicht kommt das davon, dass ich dir die Energie entziehe. Das ist ja möglich. Ich meine, du siehst immer fantastisch aus, Philipp, um dir mal das Kompliment zurückzugeben.
Jetzt hör auf. Also, jetzt willst du auch, lass uns mal schnell rüber ins Primaten-Ping-Pong.
Ping-Pong. Ja, und wer auch immer super aussieht, ist ja Donald Trump.
Ah, ich dachte, du hättest jetzt gesagt Dennis Scheck.
Dennis Scheck?
Ja.
Der Literaturkritiker. Ach, der hat ja gerade irgendwie auch Beef, ne?
Ja. Der Bücher von Frauen immer in die Tonne schmeißt und dann sagt Damengeschnatter vom Klo.
Also gut, streng genommen wirft er ja nicht nur Bücher von Frauen in die Tonne, sondern das ist ja so mit so, wenn er einen Verriss macht, so sein Trademark. Aber wie er da jetzt gerade über weibliche Autorinnen gesprochen hat, das sagt eigentlich mehr über Scheck aus als über die Autorin.
Hast du das jemals geguckt?
Ich weiß, dass es den gibt. Ich habe das hier und da schon mal wieder als Ausschnitt gesehen, aber es ist jetzt keine Sendung, die ich mir in der Hörzu ankreuze.
Ich habe das früher immer geguckt, weil ich mir immer die Bücher gekauft habe, die er in die Tonne geschmissen hat. Weil das waren immer leicht zu verstehende, unterhaltsame Bücher und nicht dieser verkopfte Literaturquark, den er so geil findet. Und ich fand ihn schon immer auch als Person jemanden, wo ich sage, für mich war Dennis Scheck eigentlich immer so die Andrea Nahles der Literaturkritik. Das ist, wobei Andrea Nahles ist eigentlich sehr nett, muss man auch sagen.
Ja, das stimmt. Ich habe die auch mal irgendwo getroffen.
Ich habe die auch mal getroffen. Ich kann dir auch sagen, wo ich sie getroffen habe.
Wo denn?
Ich habe sie mal bei Markus Lanz getroffen.
Siehst du? Und ich beim SWR beim Jahresrückblick. Also ich war auch in der gleichen Sendung mit ihr. Und das ist ja manchmal so, wenn man dann so Leute trifft, über die man auf der Kabarettbühne spricht und man merkt, die sind eigentlich nett. Ist
und
das problematisch
deswegen,
für dich?
Und deswegen gehe ich ja im Gegensatz zu dir nicht zu diesen ganzen Promi-Events. Deswegen gehe ich auf kein Festival, auf keine Preisverleihung. Ich gehe nirgendwo hin, weil ich all die Leute, die an denen ich mich abarbeite, die will ich persönlich gar nicht kennen. Weil natürlich es immer im Zweifels Fall für den Angeklagten gilt. Und Andrea Nahles habe ich damals kennengelernt, muss sagen, eine sehr sympathische Frau. Ja.
Aber wie kam jetzt, ach so genau, wegen Dennis Scheck. Dennis Scheck, genau. Und was ja aber auch immer ein Phänomen wohl gewesen ist, das habe ich auch gelesen, beim literarischen Quartett gab es ja auch das Phänomen, dass die Bücher, die verrissen worden sind, ebenfalls einen Push bekommen haben. Also es ist so, dass Menschen oft das auch wie du machen, sie hören, es soll aber total scheiße sein und dann wollen sie sich davon überzeugen, von der Scheißigkeit.
Ja, aber also ich muss sagen, also wenn man sich die Dinger von Dennis Scheck mal an, das ist einfach so ein miese, pilteriger Knötterkopf. Das ist so ein, der lebt so mit seinem Seidentuch in irgendeiner Welt und ist einfach ein miese, pilteriger Knötterpott.
Steht das nicht auf Wikipedia unter Literaturkritiker als Definition?
Naja, aber ich finde, ich meine, Marcel Reich-Ranicki war früher auch nicht freundlich, aber da war zumindest noch der Spaß an der bösen Kritik herauszuspüren. Also
und die spürst du bei Scheck nicht?
Nein. Das ist, bei dem geht's um Verachtung. Bei dem geht's um Kleinmachen.
Also Kleinmachen im Sinne von Zerreißen um des Zerreißen Willens. Das stimmt. Also das sehe ich in dem konkreten Fall auch gerade, ja. Aber wenn wir jetzt einen neuen Vergleich finden würden, wenn wir die Nahles ein bisschen schonen würden, könnte man sagen, ich stelle es einfach mal in den Raum, dass Dennis Scheck der Donald Trump der Literaturkritik ist?
Nee, sondern ich muss mich auch entschuldigen. Also mein Bild mit Andrea Nahles war völlig falsch. Wenn ich jetzt, je länger ich drüber nachdenke, ist an diesem Bild eigentlich alles scheiße. Weil es ist, erstens ist sie eine Frau, das passt in die Geschichte gerade nicht. Also das war jetzt so ein klassischer Griff von mir ins Klo. Eigentlich müsste man sagen, Dennis Scheck ist der Jens Spahn unter den Alexander Dobrindts.
Okay, das ist jetzt dreidimensionales Schach, was du da gespielt hast. Ich versuche jetzt nochmal zu Donald Trump überzuleiten.
Ich bin noch gar nicht fertig. Meine nächste Frage ist, was ist denn das letzte Buch, was du gelesen hast? Und zweitens, du könntest doch eigentlich auch mal ein Buch schreiben.
Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war das Grundgesetz. Weißt du warum? Weil ich nämlich mit meinem Podcast-Partner...
Aber du hast doch noch nicht im Voraus schon das ganze Grundgesetz gelesen.
Ich habe tatsächlich schon mal weitergeschmökert.
Ja, zwei Artikel, so wie ich dich kenne.
Jetzt müsste ich kurz überlegen, was war das letzte Buch, was ich gelesen habe? Ich habe im Urlaub wieder eins gelesen oder zwei sogar. Das war ein Krimi und ich komme auf den Titel nicht mehr.
Na, dann muss ja geil gewesen sein.
Nee, und was ich jetzt nochmal angefangen habe, ist Männer, die die Welt verbrennen. Das... Was denn? Das ist ein Sachbuch.
Also ich dachte, es ist die Biografie von Dennis Scheck. Ist das der Nachfolger von Männer, die auf Ziegen stachen?
Nein, das ist ein Buch über die Fossilindustrie im weitesten Sinne, beziehungsweise über die Mechanismen, die ablaufen.
Langweilig.
Von Christian Stöcker ist das. Und das ist, ich fand, das war ein sehr gutes Buch, aber es ist jetzt nichts, keine leichte Lektüre, wenn man sich mal samstagsabends mit einem Tee in den Lesesessel fallen lassen möchte.
Du, aber was mich, jetzt genug der Bücher, ich weiß auch gar nicht, warum du heute so viel über Bücher reden willst.
Bin ich? Du hast doch angefangen damit.
Ich habe heute noch was anderes, total krasses und dolles gleichzeitig gelesen. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Nicole Kidman. Möchte sich zur Sterbebegleiterin ausbilden lassen. Und da habe ich mir gedacht, hat sie da nicht mit ihren Filmen schon genug Beitrag geleistet?
Oh, du böse, du bist ja der Dennis Scheck des Kabaretts
so,
heute.
So, da wollte ich drauf hinaus.
Das ist doch eine Frechheit. Nee, also Nicole Kidman zur Sterbebegleiterin, hat sie das irgendwie begründet?
Ja,
ist der
niemand
Tod
soll
ihr
einsam
näher?
Sterben müssen. Nicole Kidman möchte lernen, wie man andere Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet.
Aber das finde ich jetzt erstmal ganz unironisch wirklich eine ehrenwerte Sache, weil gerade Sterbebegleitung, also Menschen, die im Hospiz auch arbeiten, das finde ich extrem wichtig und ich ziehe da wirklich absolut meinen Hut vor. Also in dieser Hinsicht muss ich sagen, Frau Kidman, gut, und dass du sie jetzt auch filmisch so in ein schlechtes Licht stellst. Ich meine, die Frau hat auch jetzt super Filme mitgespielt. Guck dir doch mal an.
Ja, aber also jetzt so in der letzten Zeit war schon sehr viel, also stand sie schon sehr viel in der Kulisse rum.
Und Ice White Shut, The Hours, hat in der Serie Big Little Lies mitgespielt und so. Also, wir verplaudern uns heute hier total.
Aber dafür ist doch das Primaten-Ping-Pong da, dachte ich immer. Was natürlich blöd ist, ist, dass ich mich jetzt auch negativ zu einer Frau in Filmen geäußert habe, nachdem ich vorher gesagt habe, Dennis Scheck ist blöd.
Jetzt kannst du dich nochmal negativ äußern über einen Mann, Viktor Orban.
Finde ich super. So schade, dass der abgewählt wurde. Da war doch wenigstens die Welt noch in Ordnung beim Orban. Korruption hat funktioniert, die Knete aus der EU ist direkt in die Kassen der Familie gelaufen. Nee, was soll uns denn noch? Jetzt sag noch, dass du Trump doof findest.
Ja, aber jetzt machen wir mal ein kleines Quiz. Der neue Ministerpräsident, ja, wie wird er ausgesprochen? Weil geschrieben wird er, also ich sag's jetzt mal ganz deutsch, ja. Peter Magyar, ja. Also Magyar.
Ja.
Und ich habe gedacht, das müsste doch eigentlich dir entgegenkommen, du warst ja mal Magyar. Also das klingt ja so ähnlich. Aber wie wird's, sag mal, wie wird's richtig ausgesprochen?
Ich habe keine Ahnung, ich hab's in der Tagesschau gehört, habe versucht mir das zu merken und festgestellt, keine Chance.
Jetzt erzähle ich dir was. Ja. Achtung, ich habe mir's aufgeschrieben, nämlich extra. Also dieses GY in der Mitte wird gesprochen wie J. J. Und die A's rutschen so ein bisschen ins O. Das heißt, gesprochen wird er tatsächlich Peter Modjor. Also aus Magia wird Modjor. Und mit der Information lasse ich dich jetzt einfach mal mit deinem Blick da sitzen und frag das nächste Woche nochmal ab. Bevor wir jetzt einsteigen in unseren ersten Zitat dort, nochmal eine kurze Bitte. Beziehungsweise ein Hinweis. Wenn ihr das, was ihr hier hört, genießt, wenn ihr sagt, Mensch, das ist doch toll, oder wenn ihr es ganz schlimm findet, aber trotzdem immer wieder hört, oder anders gesagt, wenn ihr wollt, dass es weitergeht, dass wir beherzt aufspielen können, dann schließt doch ein Steady-Abo für uns ab. So könnt ihr uns wunderbar unterstützen. Alle Informationen auf www.grundlosgutelaune.de.
Zitatort.
Und jetzt starten wir mitten rein. Und lieber Philipp, es geht bei mir heute in meinem Zitatort um das deutsche Pendant in der Politik zur Straße von Hormus. Die Regierungsarbeit in Deutschland von beiden Seiten blockiert.
Ja.
Ja, lass uns doch mal zuwenden. Wir müssen heute wieder sprechen über Katharina Reiche.
Ja.
Sie wird so ein bisschen Dauergast bei uns.
Ja.
Und Katharina Reiche, nicht nur eine ganz große Verbalkünstlerin, sondern auch jemand, der, wie ich finde, die Realität immer wirklich sehr, sehr genau beobachtet und eine ganz klare Einschätzung zu den Dingen hat.
Die Maßnahmen, die wir scharf geschaltet haben, noch vor Ostern, wirken. Die Preise an den Tankstellen sinken zum ersten Mal um 7 Cent bei Diesel und um durchschnittlich 4 Cent bei Sprit bei E10. Wir überlegen jetzt weitere Maßnahmen, aber die müssen drei Kriterien erfüllen. Sie müssen zielgerichtet sein, sie müssen ökonomisch sinnvoll sein und sie dürfen den öffentlichen Haushalt nicht belasten.
Also Philipp, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jedes Mal, wenn ich die reden höre, muss ich mir so wie bei Pulp Fiction so eine Adrenalinspritze ins Herz rammen, damit ich halbwegs wach bleibe.
Wenn ich sie reden gehört habe, wünsche ich mir immer so ein Blitzdings, dass ich es wieder vergessen kann. Wir müssen hier den Hinweis drauf machen, da hat sie sich ja noch drauf bezogen, auf diese 12-Uhr-Regel.
Genau.
Das war also ja noch vor dem Tankrabatt, dem gigantischen. Genau, also
Wir arbeiten jetzt nochmal auf, wie es zu der aktuellen Lage gekommen ist.
Aber es sind immer diese kräftigen Worte, wie so in die Richtung von zielgerichtet und Mechanismen und wirkt. Und das klingt immer so, als ob das total so wie so ein Uhrwerk ist, was in sich greift. Aber eigentlich ist es immer nur so ein Pudding, der lieblos an der Wand runterklatscht.
Ja, und er läuft und läuft, bis er auf dem Boden angekommen ist. Weil es war ja zu beobachten, ich meine, du hättest es mir sogar erzählt, als das, oder wir haben es sogar erwähnt in der letzten Folge, ne, dass nachdem das eingeführt worden ist, die Preise erstmal ordentlich nach oben gegangen sind. Und diese ganzen Veränderungen, die sie da jetzt beschreibt, ja auch nur sehr flüchtig sind. Und wir haben immer noch die Problematik. Also das, was sie da jetzt anspricht, dass weiterhin was passieren muss, das ist zumindest mal eine Analyse, die ich teile mit Katharina Reiche. Und es wird ja auch dann viel diskutiert gerade. Es wurde viel diskutiert. Die SPD hat Ideen geäußert. Klingbeil hat Ideen geäußert. Sie hat Ideen geäußert. Und sagen wir mal so, Katharina Reiche kann auch beißen. Sie hat sich vor die Kamera bewegt und in der ihr eigenen Aggressivität folgenden Satz gesagt.
Der Koalitionspartner ist in den letzten Wochen damit aufgefallen, Vorschläge zu unterbreiten, die teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwürdig sind. Das führt zu Verwirrung und hilft den Verbrauchern nicht. Ich plädiere für Maßnahmen, die ökonomisch sinnvoll, zielgerichtet und am Ende des Tages haushaltsschonend sind. Es braucht Preissignale, die erhalten bleiben müssen.
Du hörst immer aber, wieder, wie die einzelnen genau, Wörter.
Aber trotzdem sind wieder diese Wörter drin, wie zielgerichtet, haushaltsschonend. Also es sind immer wieder diese so kräftige Begriffe drin, die so eine Form von Wirkung, von kraftvoll, von
wir tun was.
Wir tun was und wirklich so am Ansatz wirklich ansetzen, den Spachtel an die Stelle setzen. Das versucht sie da immer zu suggerieren. Und es ist natürlich umso lustiger, wenn man weiß, dass sie ihre wesentlichen Informationen und Vorschläge von ihren alten Arbeitgebern holt.
Oh ja, krasses Thema, aber das besprechen wir später noch.
Ja.
Eigentlich interessant an dieser Aussage, es deckt sich ja zumindest ihr Fazit mit dem, was wir schon vorhin gehört haben, ist ja, dass sie dem Koalitionspartner, also sprich der SPD, mit dem nackten Arsch ins Gesicht springt.
Ja.
Das kann man jetzt unterschiedlich sehen. Die einen sagen, ist doch schön, wenn gerungen wird um die besten Lösungen. Wieder andere sagen, das hat so was Ampeliges, das wollen wir nicht.
Ja, aber es gäbe noch eine dritte Alternative.
Okay.
Dass sie auf Umwegen versucht, die SPD wiederzubeleben.
Ah.
Katharina Reiche ist im Prinzip die Frau, die die SPD wieder nach vorne bringen will.
Also die Reiche ist der Defibrillator am Herz der Sozialdemokratie.
So.
Ja, gut. Es gab Kritik an Katharina Reiche, auch aus den eigenen Reihen. Und zwar Christian Bäumler.
Ja.
Das ist der Vizevorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels. Der ist stinksauer. Der soll dem SWR was gesagt haben. Ich habe es aber nicht im O-Ton gefunden. Deswegen jetzt hier einmal das, was der SWR selber gemeldet hat.
Eine Auswechslung der Ministerin sei unumgänglich, auch weil sich Reiche dem Kanzler widersetzt habe, sagte der Vizechef des CDU-Sozialflügels Bäumler dem SWR. Wer sich gegen ein Machtwort des Kanzlers stelle und einen Kompromiss mit der SPD bei den Spritpreisen ablehne, der wolle eine andere Koalition. Bäumler warf Reiche vor, eine Koalition mit der AfD anzustreben. Zudem habe die Ministerin den Kontakt zur Lebenswirklichkeit der Menschen verloren. Nötig seien jetzt Soforthilfen für Menschen, die keine Reserven hätten, sagte der CDU-Sozialpolitiker aus Baden-Württemberg.
Philipp, Überreaktion oder hat er recht?
Er hat natürlich recht. Er hat natürlich völlig recht. Aber diese Meldung ist ja national sehr wahrgenommen worden. Das hat ja wiederum Ulf Poschert dazu animiert, sich vor die Kamera zu stellen in einem Instagram-Video und zu sagen und zu fordern, dass sich mehr CDUler hinter Katharina Reiche stellen müssen.
Wo sind eigentlich die Unterstützer in der Union? Wo sind abseits von Tillmann Kumban die Leute, die sagen, wir müssen jetzt für unsere bürgerlichen Wähler etwas tun. Wir wollen, dass es allen in Deutschland besser geht. Und dazu brauchen wir eine Wirtschaftsministerin, die genauso mutig wie Katharina Reiche und dem von Robert Habeck ideologisch umgekrempelt und antikapitalistisch gedrehten Ministerium wieder klare Ordnungspolitik einrichten kann. Wo sind diejenigen in der Wirtschaft, die Katharina Reiche den Rücken stärken? Oder sind in der Union und in den Wirtschaftsverbänden nur noch Bückbürger unterwegs? Es kann doch nicht sein, dass eine Frau, die zum ersten Mal ausspricht, was ganz viele der CDU und CSU-Wähler gedacht haben und weiterhin denken, dass die so alleine gelassen wird von der bürgerlichen Welt.
Der Poschert diktiert da gerade den Sprechzettel für die in der Union. Und das sind ja wirklich dann die Bemerkungen, die danach auch kamen von den Leuten, die aufgestanden sind für Reiche. Also es war ja wirklich, der Poschert hat da wirklich den Sprechzettel formuliert.
Poschert, muss ich mal kurz erklären, Herausgeber von Welt, Politico und Business Insider und setzt sich momentan deutlich öfter und viel mehr in Szene als in der Vergangenheit, so wie jetzt auch hier eben gehört. Ja, also da wird eine Lanze gebrochen für die Katharina Reiche, vermutlich auch auf die Kritik hin von Christian Bäumler, wir erinnern uns eben, Vizevorsitzender des CDU-Arbeitnehmerflügels, Vize, und der Vorsitzende, also ohne Vize, Dennis Radke, der warnte hingegen vor einer Personaldebatte um Reiche. Das ist so lustig, dass in der Union dann immer so Kritik, die geäußert wird, wieder neutralisiert wird, direkt. Und unterm Strich bleibt dann nur heiße Luft.
Die Union ist im Prinzip inzwischen so eine Art Ampel ganz für sich alleine.
Ja, genau. Die machen das auch fast ohne SPD-Einwirkung.
Ja.
Weil, also wie ich es hier verstanden habe, ist ja Merz relativ schnell auch dem Klingbeil so ein bisschen beigesprungen, indem er gesagt hat, das kann die Reiche nicht machen.
Ja, aber ansonsten ja? steht die SPD einfach schweigend daneben und guckt zu, wie ihre Prozente weiter sinken.
Ja, genau. Katharina Reiche publiziert ja auch ab und an geschriebene Texte. So jüngst gesehen in der FAZ, wo sie einen Gastbeitrag geschrieben hat. Da hat sie sich ausbreiten können über ihre Einstellung zur Wirtschaftspolitik, zur Energiepolitik und so weiter. Und ich habe das jetzt mal vertont mit Hilfe einer KI-Sprecherin. Das ist also nicht Katharina Reiche, sondern das ist der Artikel. Unter anderem hat sie das hier geschrieben.
Jahrelang haben wir uns mit ehrgeizigen Zielen beruhigt. 80% des Stroms aus Erneuerbaren bis zum Jahr 2030. Klimaneutralität bis 2045. Schöne Zahlen, die unser schlechtes Gewissen besänftigen. Aber während wir uns an diese Ziele klammerten, explodierten die Strompreise. Deutsche Haushalte zahlen bis zu 37 Cent pro Kilowattstunde. Gut 9 Cent über dem EU-Durchschnitt. Unsere Industrie blutet aus. Die Deindustrialisierung beschleunigt sich.
So flüssig hat man die Reiche noch nie gehört.
Ich hätte jetzt, also es hätte eigentlich jetzt auch ein Stück von Dieter Nuhr sein können. Oder? Man kann es eigentlich schon nicht mehr ganz auseinanderhalten. Ist es ja. Reiche, Dieter Nuhr, Ulf Poschardt?
Oder Dennis Scheck.
Ja.
Man weiß es nicht. Aber da fängt sie ja an und wir haben unser Gewissen beruhigt und so. Mhm. Das ist alles dieses Runterspielen dieses eigentlichen Gedankens. Das ist jetzt schon, also ich habe so das Gefühl, die Klimathematik, die ja, wird massiv runtergespielt.
Ja, weil wir doch jetzt irgendwann mal kapieren müssen, dass die Zukunft in den Fossilen liegt. Ja. Das merken wir doch gerade beim Tanken, das merken wir doch an allen Stellen. Das ist die Zukunft. Wenn wir unsere Kosten unter Kontrolle haben wollen, dann müssen wir uns weiterhin von anderen abhängig machen, wo wir nicht wissen, ist das noch eine Demokratie oder schon eine Diktatur? Wie lange gibt's das noch? Gibt's da vielleicht einen Krieg oder so? Es wäre doch jetzt völlig bescheuert, Windräder im Meer in der Nordsee Windkraftanlagen zu bauen. Es wäre doch völlig bescheuert, Solarindustrie und Solarpanels weiter. Es wäre ja auch völlig bescheuert, dafür zu sorgen, dass immer mehr Menschen einen Teil ihres Stroms einfach auch selber produzieren und organisieren können. Wäre ja völlig bescheuert, weil dann könnten die alten Arbeitgeber von Katharina Reiche den Leuten nicht mehr die Gewinne auszahlen, die sie einmal im Jahr auf dem Zettel stehen haben wollen. Du musst es mal irgendwann auch mal aus, wie heißt du schön, aus ökonomisch sinnvoller Sicht betrachten.
Ja. Also man muss fast schon ja den Hut ziehen, dass jemand wie Katharina Reiche in der Situation, in der wir uns gerade befinden, wo also offensichtlich für jeden wird, dass Abhängigkeiten im fossilen Bereich vielleicht keine so gute Idee sind, wenn man solche Krisen, wie sie momentan existieren, künftig ein bisschen vermeiden möchte, dann da um die Ecke zu kommen, sehen, nee Leute, fossil ist der Weg, das ist schon kühn, das musst du erstmal machen. Aber das Krasseste bei diesem Gastartikel, diesem Gastbeitrag, das ist ja offenbar so, wenn du da was schreibst, ich weiß nicht, wer da zu wem gekommen ist, ob die FAZ zu Reiche oder die Reiche. Ja, normal. Nee, aber die konnte ja erstmal schreiben, was sie wollte. Also offensichtlich hat keine redaktionelle Begleitung stattgefunden, weil Faktenchecker haben sich über die hergemacht, wie also der Geier über die Leiche, und haben das auseinandergenommen. Ich kann da also wirklich nur Malte Kreuzfelds Artikel auf Table Media empfehlen, beziehungsweise der Volksverpetzer hat das auch nochmal irgendwie auseinandergebastelt. Also wenn sie hier auch behauptet, die Strompreise würden durch die Decke gehen, das stimmt alles so nicht. Ja, da gibt's also auch Zahlen, Daten, Statistiken. Wir haben teilweise den niedrigsten Preis, so niedriger als vor 10 Jahren war. Also guckt einfach mal da rein in diese Artikel. Dieser ganze Gastbeitrag strotzt nur so von Zahlen, die sie in Zusammenhängen präsentiert, wo also eine Unausweichlichkeit suggeriert wird für den Weg, den sie vorgibt. Da sagt sie hier weiter.
Zur Faktenlage. Deutschland hat einen Gesamtenergiebedarf von 2.900 Terawattstunden für Strom, Wärme, Mobilität und Industrieprozesse. Ein knappes Sechstel entfällt auf Strom. Mehr als die Hälfte davon kommt aus erneuerbaren Energien. Der Anteil Erneuerbarer am Gesamtenergieverbrauch lag 2025 aber gerade einmal bei knapp einem Fünftel.
So, und das sind diese kleinen verbalen Tricks. Mhm. Gerade einmal, dann wird von einem Gesamtenergieverbrauch gesprochen. Und auch da, ohne jetzt zu tief einzusteigen. Wie gesagt, mhm. ich kann diesen Artikel, wir können den auch in den Shownotes verlinken, einfach nur empfehlen. Was sie einfach hinten runterfallen lässt, ist, wie viel Energie auch durch fossile Energieerzeugung verloren geht. Mhm. Weil die ja Wärme abgeben, die überhaupt nicht effizient verwendet wird. Das ist bei den Erneuerbaren anders. Das heißt, das sind Zahlen, die kann man einfach in dieser Art und Weise, wie sie da jetzt da präsentiert werden, kann man das eigentlich nicht machen. Mhm. Das ist Augenwischerei, die sie da betreibt. Also dieser Beitrag ist komplett auseinandergenommen worden, ist auch kritisiert worden ohne Ende und ist erschienen in der FAZ. Und die Heike Göbel, das ist die verantwortliche Redakteurin bei der FAZ für Wirtschaftspolitik, die schreibt hier dann, über Ostern scheint wenigstens die CDU-Wirtschaftsministerin beschlossen zu haben, gegenzuhalten und Klartext zu reden. Das ist ihres Amtes würdig. Katharina Reicher hat in einem FAZ-Beitrag die energiepolitische Selbsttäuschung angeprangert und Rückhalt eingefordert für Einschnitte in die Ökostromförderung und andere dringende Korrekturen der überteuerten Energiewende.
Ja, weil
also, ich muss man überlegen, dass sogar eine Journalistin, die beschäftigt ist bei der FAZ, die für Wirtschaftspolitik da zuständig ist, dass die diesen Artikel, in dem Dinge drinstehen, die man zumindest als Journalistin einer kritischen Würdigung unterziehen müsste, einfach ganz plump abfeiert. Ich weiß, es ist ein Meinungsstück. Das ist journalistisch okay, wenn man das so macht. Aber
naja,
trotzdem.
Weil ich glaube, dass es inzwischen schon eine Glaubens- und Überzeugungsfrage ist, die sich quer durch diese Republik reißt. Und zwar sind es zwei Lager. Das eine Lager sagt, die erneuerbaren Energien sind unsere Zukunft, auch wenn die Batteriespeicher und so noch nicht auf dem Level sind, wie wir sie wirklich brauchen werden, müssen wir aber jetzt schon voll reingehen, damit wir irgendwann vorne mitspielen können. Und die anderen sagen, das ist uns alles viel zu unsicher. Wir setzen auf das, was die letzten 30 Jahre funktioniert hat und den Konzern die Taschen gefüllt hat und damit auch die Industrie natürlich in Deutschland am Laufen gehalten hat. Also ich glaube, da geht es so ein bisschen um den Weg, wollen wir was Neues? Wollen wir auch unter Umständen mit Risiko neue Märkte schaffen? Also ne, das Beispiel der Solarindustrie auch in Deutschland, die 2012 komplett lahmgelegt und zerstört worden ist. Dieser
Warte mal, von welcher Partei noch hauptsächlich? Helfen wir mal auf die
CDU
Sprünge.
Und damals von der parlamentarischen Staatssekretärin Katharina Reiche und dann aber auch mit vorangetrieben, die jetzt seit 2023 wieder ein bisschen in Deutschland blüht, also wieder ein bisschen Aufschwung. Jetzt kommt sie wieder um die Ecke, jetzt will sie die Vergütung für die mobilen oder diese kleinen Solaranlagen wieder schwieriger machen, die Unterstützung. Also es ist dieses Hin und Her zwischen, glauben wir wirklich, dass Sonne, Wind, Wasser uns die Energie auf Dauer liefern können, die wir brauchen, oder sagen wir, es ist alles viel zu unsicher, wir wollen wieder Atom, wir wollen all das, was wir immer hatten, weil da gibt's eine Industrie, die auch wahnsinnig viel Geld, also da geht's sowohl um Überzeugung als auch ganz einfach um wirtschaftliche Geldinteressen, glaube ich.
Das siehst du zu eng, Philipp. Wie kommst du auf die Idee, dass wirtschaftliche Interessen im Mindset von Katharina Reiche eine Rolle spielen? Ups! Da ist doch eine Meldung gerade reingeflattert. Wir haben es vorhin schon angerissen, also der Spiegel hat gemeldet, das Wirtschaftsministerium hat beim NBW-Konzern Vorschläge bestellt, die Batteriespeicher gegenüber Gaskraftwerken benachteiligen würden. Im Lobbyregister wurde das erst nach Anfrage des Spiegel vermerkt. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Und tut mir leid, ich krieg's nicht zusammen, vielleicht kannst du mir helfen, vielleicht bin ich wieder zu naiv. Wie kann man in den heutigen Zeiten, wo es für die Demokratie echt nicht gut steht, immer mehr Leute sich abwenden und enttäuscht sind von demokratischen Prozessen. Wie kann ich so fahrlässig als Politikerin vorgehen und so quasi ein Konjunkturprogramm für die AfD fahren, wo die wieder sagen können, guckt, alles korrupt, läuft alles schief.
Und das ist ja bei ihr übrigens auch nicht das erste Mal. Die Vorschläge aus dem Energiewendepapier, aus ihrem Energiewendepapier, ja, hat sie ja auch schon von E.ON und RWE übernommen.
Also erklär mir das. Wie kann man so fahrlässig sein?
Das hat nichts mit Fahrlässigkeit zu tun. Das ist denen scheißegal. Es geht ganz klar um Wirtschaft. Es geht um Geld. Denen ist doch scheißegal, ob die AfD hier regiert oder die CDU und die SPD oder wer auch immer. Die wollen ihr Geschäftsmodell erhalten. Es geht hier gar nicht mehr um Politik. Es geht nur noch um die Erhaltung eines Geschäftsmodells. Wie anders wäre sie sonst mit völlig überzogenen Wünschen nach Gaskraftwerken nach Brüssel gelaufen und wäre mit weit weniger als der Hälfte wieder zurückgekommen. Die versuchen es gerade an allen Stellen. Also Tobi, auch wenn ich dir da die Illusion nehmen muss, aber ich glaube, hier geht es gar nicht mehr um Demokratie oder Politik, sondern hier geht es einfach um Geld. Und man darf nie vergessen, der Weg von Katharina Reiche ist aus dem Bundestag, war sie dann Chefin einer Lobbyvereinigung. Aus dieser Lobbyvereinigung ist sie direkt rüber als Vorstandsvorsitzende zur Westenergie. Und nach abgeschlossener Lobbyausbildung haben sie postwendend zurückgeschickt ins Wirtschaftsministerium. Wir können von der nichts anderes erwarten, als dass sie die Interessen vertritt von den Leuten, die letzten 10, 15 Jahre ihr Gehalt bezahlt haben.
Achtung, Achtung! Laune sinkt unter kritisches Niveau.
Aber gut, jetzt ist ja Friedrich Merz niemand, der bekannt ist als linksgrüner Verfechter der Erneuerbaren oder als ja, kommunistisch angehauchter, antikapitalistischer Vogel. Das ist er ja nicht. Selbst der hat jetzt ja aber Reiche zurückgepfiffen. In diesem Streit, der da stattfindet zwischen Reiche und im weitesten Sinne Klingbeil, wo es drum geht, welche Maßnahmen müssen jetzt ergriffen werden, um gegenzuwirken gegen die ganze energiepolitische Energiesituation in Deutschland, die Energiepreise. So, also Merz war sauer.
Ich erwarte von den beiden zuständigen Ministern, insbesondere der Bundeswirtschaftsministerin und dem Bundesfinanzminister, dass sie hier auch zu gemeinsamen Vorschlägen kommen.
Das ist doch eindeutig ein Rüffel, den da Merz ausspricht.
Ja.
Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das Ganze aus? Und das, lieber Philipp, das werden wir im zweiten Zitat dort klären.
Manöverkritik.
Philipp, wir haben Post bekommen. Und zwar die Dorothee hat uns geschrieben, eine E-Mail, es geht ihr um die letzte Sendung, in der wir wohl geäußert haben, es sei glasklar, dass der Krieg gegen den Iran völkerrechtswidrig sei. Und da schreibt sie, wir hätten nicht das im Völkerrecht bestehende Konzept der Responsibility to Protect problematisiert. Das hätten wir ignoriert und das würde zu wenig diskutiert hier. Also so einfach sei dieser Fall nicht mit der Völkerrechtswidrigkeit dieses Angriffs und das habe ich jetzt tatsächlich mir alles nochmal angeschaut, habe das auch ein bisschen nachrecherchiert. Es sei dazu gesagt, weder du noch ich sind jetzt im Völkerrecht so bewandert, dass wir uns juristische Kompetenz zu
ja,
sprechen würden.
Also sagen wir mal so, du kommst aus dem Völkerrecht und ich eher Schafe und Kühe.
Ja, gut. Okay, also man kann sagen, wir sind interessiert, also wir gehen mit Interesse an solche Themen ran, versuchen das zu recherchieren und schauen auch so ein bisschen, was sagen Menschen dazu, die sich so richtig damit auskennen, Verfassungsrechtler und so.
Also ich sehe mich selber schon auch perspektivisch als Verfassungsrichter. Also
jetzt komm, bleib mal hier beim Ernst der Sache, du. Das ist ja unfassbar heute mit dir. Ne? Ja. Man könnte meinen, dir wäre schwindelig. Also, so festzuhalten ist, dass Völkerrechtsexperten sich eigentlich weitgehend einig sind, dass dieser Angriff von Israel und den USA, wie er jetzt stattgefunden hat, völkerrechtswidrig ist. Hab jetzt auch gerade ganz aktuell ein Interview gehört in der Lage der Nation mit der Professorin Heike Krieger von der FU Berlin. Die hat das auch nochmal sehr anschaulich dargestellt. So, jetzt dieser Fall, dieses Konzept der Responsibility to Protect ist natürlich nicht aus der Luft gegriffen von Dorothee, sondern es gibt es tatsächlich. Das wurde eingeführt, damit die Weltgemeinschaft eingreifen kann, wenn es um so Massaker geht wie in Ruanda beispielsweise. Nur in diesem konkreten Fall, jetzt mit Israel und USA, die angegriffen haben, greift das dennoch nicht, weil das nicht heißt, dass einfach ein oder jetzt in dem Fall zwei Staaten sagen können, jetzt greifen wir da mal ein. Es braucht dennoch ein Mandat.
Ah, und deswegen, sie bezieht das im Prinzip auf diese Ansätze einer Revolution
genau.
Im Iran, die Ermordung dieser Zehntausenden von Protestierenden, dass damit quasi der Grund gegeben wäre, für Israel und für die USA anzugreifen und dass es dadurch eben nicht völkerrechtswidrig wäre. Das würde sich aber insofern natürlich beißen, wenn jemand wie Donald Trump den einen Tag sagt, ich will Regime Change, den nächsten Tag sagt er, nee, ich will doch kein Regime Change, eigentlich will ich nur das Öl, eigentlich ist mir scheißegal, also dann müsste es ja zumindest ein klares Mandat geben. dann müsste man sich doch zumindest
ein konkretes Ziel
mit Israel auf ein klares Ziel geeinigt haben. Und dieses Ziel ist doch jetzt in den letzten Wochen eigentlich überhaupt nicht erkennbar, sondern der Eindruck war ja eher, Trump will eigentlich so schnell wie möglich wieder aus der Nummer raus, weil er gemerkt hat, das läuft außer Kontrolle. Und die Israelis haben versucht, ihn, glaube ich, eher noch mit tiefer in diesen Krieg reinzuziehen, beziehungsweise ihn da nicht rauszulassen. Insofern würde ich jetzt mal diese Responsibility to Protect, genau, hieß es, glaube ich, sehe ich die da erstmal.
Naja, und vor allem, egal ob man die da jetzt direkt sieht oder nicht, aber wenn man damit droht, zivile Infrastruktur zu bombardieren, ist man ja auch sehr weit weg von einer.
Oder auch die komplette Zivilisation, genau, auszulöschen,
ja,
was
aber
Trump auch
nichtsdestotrotz
gesagt hat.
Ist natürlich diese Responsibility to Protect ein super Anliegen, also auch ganz wichtig für die Weltgemeinschaft, dass man da sich intensiv mit beschäftigt. Klar ist natürlich auch, dass es sehr komplex ist mit diesen UN-Mandaten und Abstimmungen und politische Vorgänge und so weiter und so fort. Dennoch, wenn zwei Staaten aus sich heraus so einen Angriff starten, ist das trotzdem nicht vom Völkerrecht gedeckt. So habe ich es verstanden. Wir werden es hier vermutlich nicht klären. Ich wollte es nur.
Aber der Wunsch, den Dorothee natürlich, der dahinter steckt, auch hinter ihrer Botschaft, ist natürlich letztendlich auch der Wunsch für Freiheit und Demokratie für die Menschen im Iran. Und ich glaube, dieses Ziel eint uns
das
ja eigentlich alle, die noch so bei Restverstand unterwegs sind. Ob ausgerechnet Donald Trump mit dem Partner Israel da jetzt das richtige Team ist und ob das dann wirklich völkerrechtsgedeckt ist, da gehen dann zumindest bei uns hier in unserer kleinen grundlos gute Laune Welt die Meinung auseinander. Aber ich glaube, im Ziel sind wir uns einig.
Dann haben wir noch eine Mail bekommen von Dirk. Er schreibt, hallo ihr Rabauken, wollt ihr es nicht einmal mit Blumen für Katharina Reiche versuchen? Sie ist loyal zu ihrem, ja, alten Arbeitgeber und
das
setzt Interessen um. Und wenn sie dahin zurückkehrt, gibt's Geschenke und Blumen.
Ja.
Und Frauen lieben nun einmal Blumen und eine vom Bürger finanzierte Pension. Ein kleines Glück auf dem Rücken von, egal, seid nett zu ihr und schickt ihr Blumen. Beste Grüße, Dirk.
Aber steckt natürlich auch eine Botschaft drin und die ist, dass Katharina Reiche auf jeden Fall, auch wenn es uns an dieser Stelle nicht passt, zumindest ein hohes Maß an Loyalität hat. Was ja grundsätzlich wiederum eine Fähigkeit ist, die in unserer Gesellschaft schon auch nicht mehr so häufig anzutreffen ist.
Und wenn ihr eure Loyalität diesem Podcast gegenüber äußern wollt, dann könnt ihr das tun, nicht nur indem ihr uns hört, nette Bewertungen schreibt, Feedback schickt, zum Beispiel an hallo@grundlosgutlaune.de oder eine Sprachnachricht schickt an speakpipe.com/ggl. Könnt ihr zusätzlich auch noch Tickets für unsere Live-Shows kaufen?
Und zwar sind wir am 5.6.2026, das ist schon in 1-2 Monaten, in Krefeld in der Kulturfabrik. Da machen wir unser großes Season-Staffelfinale, bevor wir dann in eine kleine Sommerpause gehen. Am 5.6. in Krefeld in der Kulturfabrik. Und das nächste Live-Highlight kommt dann am 22.09.2026, also dieses Jahr im September, am 22. sind wir nämlich in Hamburg im fantastischen St. Pauli Theater und da wünschen wir uns ganz viele Freunde von GGL zu begrüßen.
Zitat.
So, wir machen an der Stelle weiter, wo du vorhin verendet bist mit dieser Regierung, nämlich bei der extrem guten Stimmung.
Ja gut, die ist jetzt ja wieder super. Es war zwar Streit und Merz hat natürlich auch seine Ministerin da so ein bisschen angepfiffen, aber alles wieder gut. Das wurde auch mit einem Bild unterlegt, das auf Instagram erschienen ist. Und zwar sieht man da Reiche und Merz. Und Merz schaut sie ganz wohlwollend an und legt ihr so väterlich die Hand auf die Schulter. Und Reiche guckt fast ein bisschen beseelt. Also da wurde dann einfach auch gezeigt, rein optisch, hier, es war eigentlich nie was. Wir sind alle Freunde. Das ist alles cool. Das ist zumindest mein Eindruck. Oder täuscht der?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Bild nicht gesehen. Was ich aber mitbekommen habe, ist, dass diese Regierung das komplette Wochenende gemeinsam verbracht hat. Oh. Und zwar in der Villa Borsig. Sie haben hart an einer Lösung gearbeitet. Und wie ich gehört habe, war die Stimmung, glaube ich, ganz gut.
Sie haben es mittlerweile mitbekommen. Wir vier, die vier Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD, haben das Wochenende miteinander verbracht und intensiv über die Themen diskutiert, die uns im Augenblick beschäftigen.
Der ist ja gut.
Das klingt ja schon mal ganz gut. Top. Die Frage ist, was sind denn jetzt die konkreten Ergebnisse?
Also wir sind hier auf einem guten gemeinsamen Weg. Wir wissen, dass das Ganze nicht ohne Anstrengung ist, auch für uns. Aber die Koalition arbeitet gut, vertrauensvoll zusammen. Und das Wochenende war in diesem, aus diesem Blickwinkel ein guter Erfolg für uns. Wir hoffen auch für das Land. Und ich will mich bei den Kollegen bedanken für die wirklich gute Zusammenarbeit über dieses Wochenende. Wir haben hart gerungen, aber wir sind zu guten gemeinsamen Ergebnis gekommen. Und genau diese Ergebnisse wollen wir jetzt auch umsetzen. Vielen Dank.
Er zögert jetzt ein bisschen raus, kann das sein, um mal konkret zu sagen?
Ja, aber klingt ja ganz positiv. Ja. Und das ist ja schon mal ein guter Vibe. Und da war ich natürlich gespannt, wie Söder es empfunden hat.
Der Bundeskanzler sagt, das war ein schönes Wochenende. Ich weiß nicht, ob ich das 1:1 teilen kann, aber es war ein effektives Wochenende. Ihm hat es gefallen, ich war dabei.
Wie es mir gefallen hat.
Ja, also ist ja auch gut so. Nein, aber jetzt, das wird noch, da wird es noch dickste Bretter zu bohren geben. Wir sind alle konstruktiv, aber jeder muss auch dabei sein. Ich sage das auch für uns, sehr konstruktiv.
Ja, natürlich, sehr genau. Konstruktiv.
Ja, konstruktiv also und Söder ist ja ein Begriff. Ja.
Diesen letzten Teil fand ich super, dass er gesagt hat, alle müssen konstruktiv sein. Ich sage das auch für uns, sehr konstruktiv. Und eigentlich ballert er an der Stelle schon wieder völlig unkonstruktiv in die Parade vom Merz rein.
Ey, das ist so geil, dass gerade ausgerechnet der Söder, wir hatten es glaube ich hier in der Sendung, der vor ein paar Wochen gesagt hat, hier, gutes Regieren, das bedeutet Harmonie, weniger Streit, das muss mehr zusammenführen. Ja, und jetzt schießt er direkt einfach mal so los und sagt, oh,
ja, wobei man fairerweise sagen muss, der Klingbeil war auch nicht ohne.
Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Jetzt weiß ich, wie Markus Söder drauf ist, wenn ihm Dinge gefallen. Und dann lerne ich auch noch dazu. Aber es war in der Tat ein gutes Wochenende.
Das ist doch wirklich, also. Und jetzt überleg mal, die in den ersten beiden Clips. Merz hat versucht, so ein Bild zu zeichnen. Ja. Schönes Wochenende. Und was kommt bei raus, Söder? Ja, also ich fand's eigentlich scheiße, aber ich bin konstruktiv. Ja, der Klingbeil, sagt dann der Söder irgendwie, jetzt weiß ich.
Also. Der arme Merz versucht so ein Häuschen aufzubauen und die beiden kommen mit Hämmerchen und schlagen unten schon mal die Steine weg.
Die können sich nicht mal für 40 Minuten zusammenreißen, sondern sie müssen wieder draufhauen. Und was war jetzt das große Ergebnis dieses Wochenendes?
Bevor du das sagst, Philipp, darf ich noch eine Sache fragen. Wie stellst du dir das vor, wenn die sagen, wir waren das Wochenende zusammen? Ja. Ist das dann so, dass die da mit Schlafsäcken gemeinsam in so einem Raum liegen und dann auch wirklich so nachts mit Taschenlampe
völlig
lesen?
Durchgeräuchert vom Lagerfeuer.
Oder?
Ja. Abends geht der Söder noch rum und steckt jedem eine Bratwurst in den Mund.
Natürlich. Stockwurst vom Söder.
Gute Nacht, Markus. Gute Nacht, Friedrich. Gute Nacht, Bärbel.
Die wollen.
Gute Nacht, Lars. Ja. So, aber das große Ergebnis dieses geilen Wochenendes, wo wirklich, sagen wir mal, echt Pfosten in den Boden geschlagen wurden, sind ja die 17 Cent. 17 Cent weniger für Sprit und Merz verkündet die frohe Botschaft.
Wir werden die Energiesteuer, das ist die Mineralölsteuer bei Diesel und Benzin, um circa 17 Cent pro Liter für 2 Monate senken. Damit werden wir sehr schnell die Lage für die Autofahrer und für die Betriebe im Land verbessern und vor allem für diejenigen, die vor allem aus beruflichen Gründen sehr viel mit dem Auto unterwegs sind. Das gilt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch für die Betriebe. Die Mineralölsteuer betrifft alle und sie ist eine ganz konkrete Entlastung, wie gesagt, für private Haushalte wie für die Unternehmen, also zum Beispiel für Speditionsbetriebe, für Pflegeheime, für diejenigen, die von den hohen Spritpreisen im Augenblick, von den hohen Spritpreisen besonders betroffen sind. Wir erwarten in diesem Zusammenhang, dass die Mineralölwirtschaft diese Entlastung auch direkt und ohne Einschränkung an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergibt.
Ja, wir hören an der Stelle bitte noch mal ganz kurz, was Tilman Kuban am 26.03., also vor etwas mehr als 14 Tagen, 3 Wochen, zum Thema eines potenziellen Tankrabatts gesagt hat.
Der letzte Tankrabatt, der hat Deutschland in 3 Monaten 3 Milliarden Euro gekostet und 70% davon sind in die Kassen der Konzerne geflossen. Ich sage es Ihnen sehr deutlich, in einer solchen Krise, Abzocke stoppt man nicht mit Steuergeld. Wir werden nicht dem schlechten Geld noch gutes Staatsgeld des Steuerzahlers hinterherwerfen. Daran sollten Sie sich vielleicht mal erinnern.
Ja, Philipp. Sag mal, in welcher Partei ist denn dieser Kuban?
Oder?
Ja. Das ist der Hammer. Aber ist ja so, es wird ja vermutet jetzt auch, was man so liest, Menschen, die sich damit auskennen, sagen, da gibt's mehr Mitnahmeeffekte als bei Freibier, was da jetzt stattfindet mit diesen 17 Cent. Es ist wieder so, man zeigt, dass man aktiv ist, dass man irgendwie was tut. 17
Cent. Ja, aber warum macht man etwas, gegen das man vor Jahren auch März selber, da hast du mir ja auch noch den Clip, den wir jetzt in der Show nicht drin haben, weil wir heute so viel Material haben, aber wo März selber ja auch gesagt hat, Tankrabatt, eine ganz blöde Idee. Jetzt hilf mir doch mal auf die Sprünge. Ich verstehe so Wirtschaftshörigkeit wie bei Katharina Reiche. Nur was ich nicht verstehe ist, dass man aus lauter Opportunismus jede Idee der Ampel kaputt geredet hat, um sie aus dem Amt zu kriegen, um dann zu sagen, das ist das Dümmste, was man machen kann, um es dann irgendwann als mögliche Lösung zu verkaufen. Das ist doch irre. Das ist doch auch keine Frage mehr von Ideologie oder irgendwas, sondern das ist doch einfach blöd.
Ja, vor allem, weil man aus den Fehlern der Ampel ja offenbar nicht lernt. Also das war ja damals wirklich kein Erfolgsmodell, dieser Tankrabatt, der da stattgefunden hat. Und wenn ich mich richtig erinnere, korrigiere mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, war der ja aber flankiert dadurch, dass man das Deutschlandticket eingeführt hat. Das heißt, das war ja so ein Kompromiss, dass der Lindner seinen Tankrabatt gekriegt hat. Richtig. Und man hat dann auf der anderen Seite gesagt, wir müssen auch was tun für all diejenigen in der Bevölkerung, die eben kein Auto fahren, dass die auch eine Mobilität haben, die bezahlbar ist.
Und auch nochmal ganz kurz festhalten damals, dann das Deutschlandticket, dieses 9 Euro, hat damals 1,5 Milliarden gekostet. Den Ölkonzern haben wir mit diesem Tankrabatt 3 Milliarden in den Arsch geblasen. Davon haben sie auch noch einen guten Teil eingehalten. Also auch damals war eigentlich schon klar, dass die Investition in öffentlichen Nahverkehr, da kommt jetzt immer von den Politikern das Argument, ja, das bringt den Leuten auf dem Land nichts. Naja, aber also wir müssen ja trotzdem irgendwann mal anfangen, Infrastruktur zu schaffen. Und
aber man will nicht in eine Richtung marschieren. Man will sich irgendwie immer so halbwegs drum rumwinden, mal wirklich irgendwie was zu tun. Was anderes als in der Vergangenheit.
Und es ist natürlich auch anstrengend, sich immer mit all diesen Zahlen und so auseinanderzusetzen.
Das stimmt.
Das merken wir auch immer wieder an den Pfeifen von der AfD. Wir hören mal kurz den Kollegen Baumann.
Nehmen wir nur mal die Benzin- und Dieselabgaben und Steuern. Dass da jetzt um 17% ermäßigt wird, die Mineralölsteuer, das sind... Cent, sehr gut. 17 Cent, vielen Dank. Genau richtig.
Ja, er ist halt dann echt der Pro.
17 Cent. Ja, und das ist auch alles, denen sind die Fakten auch scheißegal, weil es grundsätzlich immer alles falsch ist. Und damit wir aber jetzt einmal eine Einordnung bekommen, was das wirklich alles bedeutet, hören wir jetzt mal eine Einordnung von dem Kollegen Fratscher, der, finde ich, die Konsequenzen dieses Tankrabatts sehr gut auf den Punkt gebracht hat.
Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.
Die 17 Cent Steuererleichterung für Benzin und für Diesel ist eigentlich ein kontraproduktives Element. Denn es muss uns bewusst sein, dass erstens ein Teil dieser 17 Cent nicht in die Taschen der Autofahrer schließen wird, sondern in die Taschen der Mineralölkonzerne, die eben eine erhebliche Marktmacht haben. Das ist der erste Punkt. Zweitens muss man sich auch fragen, was bedeutet das, wenn Autofahrer jetzt entlastet werden. Das heißt, dass sie nicht so viel Benzin und Diesel einsparen werden, wie es notwendig wäre, um eben mit dem geringeren Angebot von fossilen Energieträgern zurechtzukommen. Das heißt zwingendermaßen, dass irgendwo anders, vor allem bei Lebensmitteln, die Preise stärker steigen werden. Und das ist eben die Konsequenz. Autofahrerinnen und Autofahrer werden ein Stück weit profitieren. Menschen, die vor allem auf Lebensmittel angewiesen sind, die einen großen Teil ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben, werden die Leidtragenden sein. Also es hat eine starke soziale Schieflage. Vor allem Menschen mit geringen Einkommen fallen hinten runter.
Aber das ist ein Aspekt, der in der aktuellen Diskussion viel zu kurz kommt. Und da kommt natürlich jetzt einmal diese 1.000 Euro Sondergebühr oder Sonderzahlung ins Spiel, die ja der Kollege Merz den Arbeitgebern auf die Nase gedrückt hat und gesagt, können da ja auszahlen. Die wäre im Prinzip der Mechanismus, um das ein bisschen aufzufangen. Nur ist das aber erstens wieder eine freiwillige Zahlung. Mhm. Zweitens steckt da die Frage dahinter, können sich das alle Betriebe leisten? Und drittens, kommt denn diese Sonderzahlung in der Höhe vor allen Dingen aber auch in den Arbeitnehmerkreisen und Arbeitnehmerschichten an, die die Knete dann auch wirklich mehr gebrauchen können im Supermarkt?
Ja, und es ist auch wieder so ein Wegschieben der Verantwortung. Ja, man macht eine steuerfreie Entlastungsprämie von 1.000 Euro und sagt, hier, macht mal. Und hofft einfach, dass das funktioniert. Auch da wird übrigens davon gesprochen, dass das erstmal nur, wie du eben schon gesagt hast, gutgehende Unternehmen zahlen können. Und zum Zweiten gibt's auch die Vermutung, dass da einige auch so ein bisschen Urlaubs- und Weihnachtsgeld verschaffen. Und das ist sind alles so, wo die Verantwortung weggeschoben wird, wo man so ein bisschen was tut, aber unterm Strich jetzt schon klar ist, dass nicht wirklich viel ankommen wird, dass sich die Situation der Menschen im Land nicht wirklich verbessern wird.
Genau, und an einer Stelle muss man aber sagen, da war Friedrich Merz sehr, sehr ehrlich.
Es gilt gleichzeitig, wir können nicht jedes Ergebnis an den Märkten mit staatlichen Mitteln ausgleichen. Wir haben sie deswegen auf 2 Monate begrenzt. Der Staat kann nicht alle Unsicherheiten, nicht alle Risiken, nicht alle Disruptionen der Weltpolitik auffangen. Der Staat, das sind wir schließlich alle. Was wir aus unseren Haushalten nehmen, fehlt an anderer Stelle. Deswegen ist diese Unterstützung auf 2 Monate begrenzt. Danach wird automatisch wieder der alte Steuersatz gelten. Das bedeutet ehrlicherweise, dass jedenfalls dann die Preise auch wieder steigen werden. Und auch innerhalb dieser 2 Monate werden sich diese Preise entwickeln. Wir hoffen, dass sie sich in die richtige Richtung, nämlich nach unten entwickeln.
Aber das macht mich schon wieder wild. Weißt du, er macht hier einen auf den großen Politphilosophen, indem er erzählt, ja, der Staat kann natürlich nicht alle Lebensrisiken abfedern, aber was der Staat tun kann, ist, sich anzuschauen, wie sind wir in diese Krise geraten, was sind die Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir jetzt diese Krise haben, wie könnte man denn dieses Land anders aufstellen, damit man in Zukunft geschützt ist vor solchen Krisen. Und dann müsste man doch auf die Idee kommen, dass der fossile Weg nicht derjenige ist, der wirklich die Bevölkerung künftig vor solchen Krisen beschützt, sondern ein anderer Weg beschritten werden muss.
Naja, Fracking in Deutschland ist ja gerade durchaus ein Thema. Ja, ist ja so, ist ja gerade ein Thema. Aber
ist aber auch
ehrlich, aber gleichzeitig auch ernüchternd an dieser Aussage von ihm finde, ist, dass er im Prinzip sagt, das, was wir gerade machen, ist jetzt 2 Monate und im Endeffekt wird's nichts bringen.
Na, er sagt, er hofft. Und Prinzip
ja, aber
Hoffnung ist
er
immer schön.
Sagt trotzdem ja gleichzeitig, die Preise werden steigen. Wir hoffen, dass sie sich in eine gute Richtung entwickeln. Aber nach 2 Monaten kommen diese 17 Cent wieder drauf. Das heißt, das, was wir gerade machen, bringt den Leuten de facto ja nichts.
Und kostet furchtbar viel Geld.
Und zwar unser Geld.
Ja.
Denn am Ende des Tages wird es ja durch Steuern finanziert.
Ja, klar, es ist linke Tasche, rechte Tasche.
Und jetzt erklär mir mal, warum an der Stelle die SPD nicht aktiver wird und nochmal mehr auf das Thema Vermögensteuer pocht.
Wer bitte?
Die SPD mehr auf das Thema Vermögensteuer pocht.
Wer ist das?
Das ist eine Partei, die ist in der Regierung. Und Bärbel Baas hat das bei dieser Pressekonferenz auch nochmal versucht anzumoderieren, dass also in dem Bereich noch nichts vom Tisch ist. Aber da gab's zarte Widerworte.
Deswegen kann ich sagen, ist erstmal nichts ausgeschlossen, weil Sie direkt danach gefragt haben, sondern natürlich werden wir über all diese Dinge im Rahmen jetzt der Reform, die dann der Finanzminister Lars Klingbeil auch jetzt vorbereitet, dann noch diskutieren. Aber ausgeschlossen ist erstmal nichts.
Aber so wie beim Bundeskanzler gilt auch meine Positionen und die der CSU in anderen Dingen. Aber wir werden am Ende versuchen, eine gute Lösung zu finden.
So. Dass der immer, dass er wirklich, kommt immer mit so einer Grätsche nochmal da rein.
Es ist, und das ist, glaube ich, letztendlich auch wirklich ein Hinderungsgrund in der Politik, dass Leute wie Söder legen politische Entwicklungen lahm.
Ja, und du musst dir mal überlegen, der Söder ist nun Ministerpräsident des Landes Bayern. Und nur weil die diese komische CDU-CSU-Konstruktion haben,
sitzt er da mit am Tisch?
Hockt er da mit am Tisch und hat auf einmal de facto deutlich mehr Macht als jeder andere Landesfürst von der CDU sonst. Das ist Unfassbar. Und vor allem, wenn er es dann wenigstens zu einem kreativ-konstruktiven Prozess nutzen würde. Aber der kommt immer nur mit irgendwelchen faulen Weißwürsten, die er da reinschmeißt in die Debatte.
Ja, ich war dabei. Ich habe das Wochenende jetzt nicht so schön empfunden. Ja. Und wenn die Sozen jetzt wieder mit Vermögensteuer anfangen, ganz klar, bei mir geht das nicht. Da ich CSU sagt nein und damit ist die Nummer gestorben.
Unfassbar.
Deswegen kann man abschließend sagen, Markus Söder sagt mehr oder weniger ungewollt mehr über den aktuellen Stand dieser Koalition, als es ihm vielleicht in dem Moment so klar war.
Natürlich hätte man noch mehr machen können. Und wir haben auch verschiedene Themen angesprochen. Es ist nicht so, dass wir die ausgeblendet haben. Und wir haben uns auch an einigen Punkten sehr tief in die Augen geschaut. Und wir wissen auch, dass die Erwartung hoch ist. Deswegen ist das tatsächlich der erste Streich. Und der nächste folgt zugleich. Ohne das wird es nicht funktionieren. Also jeder, der jetzt denkt, das war jetzt eine super Leistung, der muss wissen, das reicht nicht aus.
Ja, aber hier reicht's. Uns reicht's, ja. Wir sind fertig. Das war grundlos gut Laune für diese Woche.
Wir sehen uns nächste Woche in alter Frische wieder. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren kleinen, schönen Podcast bei euren Freunden empfehlt, sagt, dass die auch vielleicht mal reinhören, denn das hilft uns. Wobei hilft uns das eigentlich, Tobi?
Ja, klar hilft uns das. Je mehr wir sind, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und
das ist dieser Community-Gedanke.
Ja,
ich habe das nie verstanden.
Genau. Und je mehr wir sind, desto schöner ist das doch für alle.
So, das sind die Worte, mit denen man gern aus so einer Sendung rausgeht. Haben wir noch was vergessen?
Ja, du hast noch einen Rausschmeißer mitgebracht, oder?
Ja, und zwar habe ich jetzt für alle Freunde von Grundlos Gute Laune zum Schluss noch einen wirklich sehr sinnvollen Einrichtungstipp, wo ich sagen würde, das solltet ihr alle mal ausprobieren.
Von wem ist der?
Der ist von Michael T. Wurster, einem Einrichtungsspezialisten.
Du schnappst dir jetzt deinen Papierkorb und wirfst ihn weg. Du brauchst ihn nicht mehr, denn du machst jetzt Folgendes. Du schnappst dir eine normale Papierkiste und zukünftig wirst du allen Papiermüll einfach sorgfältig darin stapeln. Fertig. Kein Knüllen und Wegwerfen, das nimmt nur zu viel Fläche ein. Einfach das Papier stapeln. Und echte Perfektionisten, die gehen her und lassen diese Papierkiste dann in einer Schublade verschwinden. Dadurch ist der gesamte Papiermüll dauerhaft aus dem Sichtfeld verschwunden. Für immer aufgeräumt.
Das war die 57. Folge Grundlos Gute Laune mit Tobias Mann und Philipp Simon. Eine Produktion von Flash Flow Recordings. Ich falte jetzt diesen Podcast zusammen und packe ihn in eine Schublade, damit er dauerhaft aus dem Hörfeld verschwindet. Tschüss.